Evangelisation in Straßburg, das ja bekanntlich zu Frankreich gehört. Es hat Jahrhunderte seinen Besitz gewechselt zwischen Deutschland und Frankreich, dass die Elsässer immer sagen, wir wissen selber nicht, wir sind Elsässer. Seitdem unter Hitler die Deutschen da waren, sagen die Elsässer, jetzt wissen wir es, wir sind endgültig Franzosen. Sie wollen doch nichts anderes sein. Aber sie sprechen Deutsch. Und so haben sie mich eingeladen zu einer Evangelisation, die veranstaltet war von der, da gibt es eine lutherische reformierte Kirche, also wenn lutherisches Mädchen einen reformierten Mann heiratet, ist das eine Mischehe da. Und die haben sie also wirklich zusammengefunden, einer gemeinsamen Evangelisation im Palais des Fêtes. Das ist also etwa dasselbe, was bei uns der städtische Saalbau ist. Da gibt es auch einen unten großen Saal, in dem sollte ich Deutsch sprechen, und dann einen Kammermusiksaal, in dem ein Pfarrer, ich habe den Namen vergessen, aus Lyon, ein bekannter französischer Redner, Französisch evangelisieren sollte. Verstehen Sie, reformiert, lutherisch hat man zusammengeschmissen, aber die Sprachen trennte man nun, weil also sehr viele Beamte von Frankreich kommen, die nicht Deutsch können, die konnten dahin kommen, während die eigentlichen Elsässer zu mir kommen konnten, wo man noch Deutsch versteht. Palais des Fêtes, Festhalle, nicht wahr? Das klingt schon so schön. Und es war also auch ein Saal, genau wie der städtische Saalbau, so mit Bühne, Orgel vorne und alles, bloß ein bisschen altmodischer und nicht so gepflegt. Und ich muss sagen, die Sache war schön und gesegnet. Und dass es so wird, das merke ich immer daran, dass der Teufel zuerst einfach tausend Schwierigkeiten macht. Zunächst mal eine Erkältung, die ich einfach nicht loswerde. Ich huste wie ein Verrückter, nicht wahr? Man wird es nicht los, da oben zieht sich ein Hochreißen rein und da haben wir alle erkältet. Aber da kam noch einiges dazu. Ich muss Ihnen eben das kurz erzählen, was mir so nötig hat. Sie wissen, meine Frau ist schwer krank. Ach, sie hat wieder, es geht ihr nicht sehr gut. Und dann, sie hat mir immer so alles gepackt und so rechtgelegt. Nicht? Ich habe Sonntagabend, da kam ich um 10 nach Hause von einem Familienabend. Und am Montagmorgen geht's los. Und da geht ein Schnellzug von Oberhausen. Und weil das so schwierig ist, dann mit den Anschlüssen, habe ich eine Taxe bestellt und bin nach Oberhausen gefahren. Und wie ich in Oberhausen vorfahre, da sah ich meinen Pass vergessen. Nach Frankreich nicht. Lieben Leute, was machen? Ich renne zur Polizei, dass mein Ausweis geht. Komm nicht zurückfahren. Nein, sagt der junge Mann. Der fuhr zwar wie ein Satan, aber sagt, das geht also im besten Willen nicht zurückfahren. Aber dieser Chauffeur, ein Kerl auf 25 Jahren, der sagt, ich mache es so, pass auf. Ich rufe meine Taxenfirma an, Firma Krell, nicht wahr? Die haben noch 220 ganz schnellen Wagen, nicht, sie sollen ein Protokoll riskieren, den Pass bei ihnen abholen und schon hingen wir also an Telefonzellen, er rief die Firma an, nicht wahr, der junge Krell, Mensch, nimm den 220, fahr bei Pastor Busch vorbei, hol den Pass ab und fahr her. Das war um 52 vor der Zug, das war vielleicht 4 Minuten nach halb. In Oberhausen. Ich rief meine Tochter an, die war Gott sei Dank noch nicht weg, die ist sonst immer in der Schule, aber am Tag hat sie Nachmittagsschule. Ich sag, Rene, stell dich an die Straße mit dem Pass, da kommt einer gejagt, nicht wahr? Und na, bis sie den Wagen zur Garage hatten und bis sie dann auch gedankt hat, was alles 10 Minuten vor Abfahrt meines Zuges in Oberhausen kam, die hier an der Wohnung vorbeigesaust, nicht, an den Pass zu holen. Und wir stehen in Oberhausen, kennst du Oberhausen am Bahnhof, lang die Straße nach Essen zu, diese Schnellstraße, und wir standen da, nicht wahr? Der junge Chauffeur und ich. Und ich sag, ich fahre in jedem Falle. Kehl ist der Übergang, das ist ganz nah bei Straßburg, im Notfall schwimme ich über den Rhein, oder ja, also irgendwas muss ja, an dem Abend hatte ich die erste Versammlung im städtischen Saalbau, an allen Plakatsäulen klebte das, nicht? Oder ich überlegte, ob man nicht den von Kehl aus, das ist ja nicht sehr weit, nach Straßburg telefonieren konnte, holt mich raus, wenn die mit dem Plakat kamen, dann hätten die Zöllner mich nicht durchgelassen, nur wusste ich, dass wegen Khrushchev-Besuch etwas sehr schwierig an der Grenze waren. Der Wagen kommt nicht, der kommt nicht. Es ist noch 3 Minuten bis Abgang des Zuges. Ich kaufe eine Bahnsteigkarte. Ich sage, hier, junger Mann, ich gehe jetzt auf den Zug. Vielleicht kommt im letzten Moment, dann bringen Sie es noch. Nicht, bringen Sie es noch. Und gebe ihm die Bahnsteigkarte. Und das ist auch glücklich noch Bahnsteig 6. Nicht, man geht da rein. 1, 2, 3, 4, ganz hinten 5, 6. Bis ich hinkomme, ist der Bahnsteig schon leer, da steht der Schnellzug, der kommt da von Antwerpen oder von Amsterdam und geht nach Basel. der Mann mit der roten Mütze erscheint, nicht? Noch eine Minute. Ach, ich kann Ihnen sagen, nicht? Und dann sah ich mit dem Mann mit der roten Mütze an, sagen Sie mal, ich bin Pfarrer Busch, ich muss nach Straße. Ich habe da eine große Versammlung, ich habe da, über eine große Versammlung zu reden, und mein Pass wird gebracht. Warum der gebracht wurde, habe ich ihn dunkel lassen, nicht? Und ich sage, hören Sie mal, wenn der Zug 52 fährt, da können Sie ja winken am Anfang von der 2 oder am Ende, nicht? Das sind ja immer noch 60 Sekunden, sagt er, gut, so weit kann ich gehen. Der Sekundenzeiger, der ging nicht. Ich stand da vor der offenen Tür, der Koffer war drin, und was meinen Sie, 15 Sekunden vorher stürmt der Bursche rauf, schwingt den Pass, der Mann mit der roten Mütze reicht den Pass weg, reicht mir rein, der Zug fährt ab, nicht? Also um 15 Sekunden ging das, nicht? So hätte er nicht erlebt. Hätte er bei Beginn der 52 Minuten gewunken, wäre er weg gewesen. Da habe ich gedacht, der Teufel hat die Hand im Spiel, dann wird es hier eine schöne und gesegnete Sache werden. Wie ich an das Gefühl, wie ich meinen Pass den Leuten vorgezeigt habe, das war ganz groß, nicht? Und dann am Bahnhof in Straßburg wird mein Herz fröhlich, da haben wir gleich ein kleines ökumenisches Konzil. Meine Freunde aus der Schweiz, da Hans Nürschmidt Frau, waren auch rübergekommen, die wollten die Sache miterleben. Dann mein französischer Freund, der das Äußere arrangiert hatte, der Leiter der Volksmission in Elsass, Henri, der den schönen Namen Henri Ochsenbein hat. Und das ist ein feiner Name, da kann man das bei denken, nicht? Und der Deutsche, der Franzose, Schweizer, viele, so die Arbeiten, Freude, lieber. Und dann war ich 5 Minuten später im Pfarrkonvent, wo die lutherischen reformierten Pfarrer in einem würdigen Saal, wo so alte Häupter mit mir Rücken auf uns herabschauten, versammelt. Und mir war natürlich, wie vor jeder Evangelisation, sehr Angst, aber ich war froh, dass ich da war. Nun, die Abende. Da war Henri Ochsenbein, holt uns ab und dann ging es da in den Palais des Fêtes. Das ist alles nicht so, ich sage, ist alles in Frankreich so ein bisschen verwahrlost, also sie legen nicht so Wert auf. Immer so, erinnert an das Weiglerhaus so ein bisschen, wissen, da kann er mal runterfallen. Aber wie ich da reinkomme, diesen Saal, wir hatten zwar vielleicht 8, ich sage aber, nein, Viertelbach, ich sage, denke um 18 an, nein, sagen die, 9, wir fangen um 8:30 an, wo fängt überhaupt was um 8:30 abends erst an, nicht? Um 7:40 sagen, Kinder, das gibt ja eine Generalspleite, zur Evangelisation gehören auch Leute. Man sagt mir, man muss Mut zu kleinen Kreisen haben. Schön und gut. Ich möchte Mut zu großen Kreisen haben. Nämlich bei Evangelisation nicht. Wissen Sie, wenn Sie bei einer Offensive 10 Meter vorkommen, kann man sagen, ist auch ein Erfolg. Aber es ist eine stecken gebliebene Offensive. Evangelisation gehört ein Einbruch, das ein Zug ist und Menschen anströmen. Und dann 3 Minuten vor halb strömt das an die Straßburger, die kommen alles im letzten Moment. Das ist so richtig so. Elsässer und Französisch, die haben noch, sie sind Lebenskünstler, die sind nicht so aufgeregt wie wir. Ich bin noch ruhiger geworden in Straßburg, als ich schon. Am ersten Abend, da war die Galerien voll, unten der Saal zu 2/3 schon, und ich dachte, das kann eine schöne Sache werden. Es wurde schließlich so, Sie machen sich keinen Begriff, dass dieser große Saal, das ist Stampen, dass man hinten so ins Foyer aufmachte, da draußen wegen, dass auf dem Podium die jungen Burschen saßen in Schach, so wie sie es gehört für die Evangelisation. Und was viel wichtiger ist, dass mir einfach eine Erwartung, eine Freude entgegenkam. Ich bin berühmt dafür, dass ich mit Chören leicht Schwierigkeiten habe. Ich habe mich bemüht, sehr lieb zu sein. Aber wenn Sie zum zweiten Mal hören, wer nun den lieben Gott lässt walten, dann fällt es ein bisschen schwer. Ich bekam heute einen Brief, also lieber Pfarrer Busch, da haben sie mal vorgemacht, wie ein Wecker rasselt. Ich wollte ihnen klar machen, Erweckung ist, sie schlafen, einmal macht er weg, nicht wahr, fahren sie auf. So ist, wenn der Geist Gottes über den Menschen kommt und er entdeckt plötzlich seinen verlorenen Zustand. Da schrieb jemand, wie ein Wecker rasselt, das wissen wir, das brauchten sie uns nicht vorzumachen. Da habe ich gedacht, was sind aber das humorlose Leute. Aber die waren sehr vereinzelt. Also im Großen war einfach so, dass diese Straßburger Grenzbevölkerung, Deutsch, Französisch, sehr viel, wissen Sie, und schalten schnell. Das war beinahe wie ähnlich wie in Berlin. Eine Freude war, und dann nicht so eine feierliche Kirche, wissen Sie, sondern so ein Saal. Es war einfach ein Schreck, da zu sprechen. Eine Freude war eine Stille auch darüber, dass ich bin sehr, sehr dankbar für die Tage. Das spürt ein Evangelist, ob Gott anfängt zu wirken, nicht? Ich ging raus, ich sah die Treppe rauf, für den letzten Tag, gesagt, warum müssen Sie so früh abkommen, einen Platz zu kriegen? So ein junges Paar, vielleicht so 35, guten Tag, sage ich. Ach, guten Tag, sagt die junge Frau. Sehen Sie, mein Mann, der ist gestern von Cannes zurückgekommen, der hat mich gleich mitgebracht. Wissen Sie, wir sind zwar katholisch, sage ich, ja, ich bin fast überzeugt, dass Gott Sie mal im jüngsten Gericht nicht nach einem Kirchensteuerzettel fragt, sondern nach einem wiedergeborenen Herzen. Ja, 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 verstehen wir noch nicht viel von. Und dann merkte ich, schlechte Katholiken, nicht? Gleichgültige. Und nun kommen sie in Evangelisation. Das meinen wir. So, verstehen Sie? So wirklich draußen stehende Leute. Wenn diese vom dritten Tage an dann kommen und mitmachen. Ich bin nach Hause gekommen, ich habe im Hotelzimmer beinahe laut gesungen, vor lauter Freude, wie Gott Sieg schenkte. Einfach Sieg schenkte. Wissen Sie, interessant ist ja dann diese ganze Sprachgeschichte. Stellen Sie sich vor, am letzten Abend singt ein Diakonissenchor. Nicht? Die singen also, Anfang singen die Diakonissenchor, dann singen die schön, also der Herr ist mein getreuer Hirte oder was. Und nachher singt der Diakonissenchor nochmal nach dem Vortrag. Ich habe Deutsch gesprochen, nicht? Und plötzlich singen die Französisch. Mit Selbstverständlichkeit. Denken Sie sich gar nicht bei. So selbstverständlich denken Sie in zwei Sprachen, dass für die das gar nicht ausmacht, nicht? Mal Deutsch, mal Französisch zu singen. Die Begrüßung, jeden Abend begrüßte mich ein anderer Pfarrer. An dem Abend sprach einer nun Alemannisch. Wenn die Deutsch reden, reden sie Alemannisch. Das ist aber ein solcher Dialekt, das ist weit weg von meinem Schwäbisch. Diese alemannische Begrüßung, die war so, dass ich sagte, lieber Bruder, das war sehr gut gemeint, verstanden habe ich nichts, aber nun wollen wir anfangen. Und da dachte ich, was ist das hier für ein Sprachenkonglomerat, Alemannisch und Hochdeutsch und Französisch und alles geht durcheinander. Ich sagte am ersten Tag, ich bedauere, dass ich trotzdem ich 5 Jahre in der Schule Französisch hatte, nicht genug Französisch kann, um einen Vortrag zu haben. Und das wäre natürlich nun sehr, sehr schwierig, ich könnte auch nicht Alemannisch. Das käme alles von diesem elenden Turmbau zu Babel. Da hat Gott die Sprachen verwirrt. Und seitdem ist das Unglück da. Aber ich sagte, es gibt eine Geschichte, wo die verschiedensten Leute zusammenkamen und verstanden alle. Das ist die Pfingstgeschichte. Als der Heilige Geist gegeben wurde, verstanden sie alle. Und ich wünsche, das sagte ich am ersten Abend, dass hier also die Pfingstgeschichte wiederholt. Und die Alemannischen und die Französisch reden und was weiß ich alles, dass ihr versteht, wenn ich den Namen Jesu sage. Und so wurde es, nicht? Aber das gibt natürlich nun, ich bin im Ausland, verstehen Sie? Ich bin im Ausland, in einem etwas politisch gespannten Ausland, in dem anderen Teil Khrushchev rumreist, was politisch ja eine ungeheure Spannung brachte, nicht? Die nationalen Leute in Frankreich, die knirschten mit den Zähnen, nicht? Die Kommunisten warteten immer wieder auf neue geistliche Ermahnungen von Khrushchev und das Ganze war, spürte man diese ganze Spannung über allem. Die müssen denken, dass Khrushchev jede Rede darin bestand, Frankreich gegen Westdeutschland aufzustochen. Ich war westdeutscher Redner. Nee. Es war also für mich sehr viel Weisheit nötig, hier nicht durch eine Randbemerkung, die mir leicht von Lippen geht, plötzlich in ein politisches Fettnäpfchen zu treten, nicht wahr? Denken Sie, dass Frankreich sehr unter dem Eindruck des Algerkriegs steht? Einem Abend sitze ich mit einem zusammen, der sagt, mein Sohn ist Leutnant in Algier. Ich erzähle, ich habe keine Vorstellung von dem Krieg, erzählen Sie, was Ihr Sohn erzählt. Er sagt, wenn Sie es nicht weiter erzählen, und dann erzählt er zwei Stunden, und das ist bedrückend, nicht? Das ist bedrückend. Dieser nicht endende Krieg, der ja immer unheimliche Form annimmt, weil tausende von Algeriern in Frankreich arbeiten. Die Straßen, überall treffen Sie Algerier, die das Geld verdienen, mit dem sie den Krieg finanzieren. Das ist eine unheimlich verworrene Welt. Und das erforderte von mir eine große Spannung, verstehen Sie? Hier nicht irgendwie plötzlich Türen zuzumachen, die Gott nicht zumachen wollte. Wie schwierig die Situation ist, ist dies. Der französische Evangelist, der hatte einen sehr viel kleineren Saal. Offenbar gehen die Straßburger lieber dann auch zu einem deutschen Evangelisten, nicht? Natürlich ist der französischen Regierung nicht sehr lieb, wenn die deutsche Versammlung in die Tausende geht, nicht? Und die französische Parallelversammlung, wenn es klein ist, ein feiner, bedeutender Evangelist. Sehr besser werden nacheinander evangelisiert. Aber das bewirkte, dass die Presse sich totschwieg, und als wir sie anriefen, sagten, verzeihen Sie, das ist in diesem Moment für uns nicht möglich, das zu berichten, eine große deutsche Versammlung, eine kleine französische, wir wüssten nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Aber das bedrückte die Leute nun, so kam plötzlich an mich ein Anruf, bitte, kommen Sie am Freitagmorgen 12 ins Funkhaus über den Straßburger Sender, Interview. Nun, ich rede ungern über den Sender. Ich bin so alt, ich habe diese technischen Dinge nicht lieb. Aber noch ein Interview, wo man vorher nicht weiß, was es gibt, nicht? Das konnten Sie machen, wenn es genau abgewogen, halb französisch, halb in deutscher Sprache geschieht, nicht? Und dann bin ich am Freitagmorgen im Senderhaus gewesen. Das ist sehr interessant. Das letzte Mal war ich so direkt übertragen. Also, das ist nicht auf Band gesprochen, das ist direkt übertragen. Wissen Sie, dieses ganze Senderhaus mit diesen rumrennenden Leuten, alle so wilde Brüder, Rauchen verboten, nicht für mehr, und jeder hat eine Pfeife im Mund und nicht wahr, da sind schon Apparaten und da Musik und da irgendwas. Also, das ist schon eine Welt für sich. Dann werden wir von irgendeinem Scheich begrüßt und in so ein Zimmer geführt. Dann sagt er, also, Punkt 12 fangen wir an, ich lese 10 Minuten Zeitungs-, so Nachrichtendienst, Zeitungsausschnitte, nicht? Und dann bringen wir ein paar Takte Musik und dann kommt Ihr Interview, 10 Minuten. Wir führen Sie in das Zimmer, dass Sie eben noch verständigen können. Wir haben den Reporter, der spricht Deutsch und Französisch. Das Gespräch soll führen Pfarrer Casalis. Den hatte ich schon kennengelernt. Das ist ein Freund von Dr. Heinemann, der vor kurzem ein sehr interessantes Predigtbuch ausgegeben hat. Und dann, also der französische Kollege und ich, nicht? Zu viert. Nun gingen wir in das Zimmer, da kam der Pfarrer Casalis und sagte, also ich soll das Gespräch führen, hören Sie, in 10 Minuten können wir nicht viel machen. Ich würde vorschlagen, benutzen wir die 10 Minuten über den Rundfunk ganz massiv Jesus zu verkündigen. Einverstanden, nicht? Nun kam also der Reporter und sagte, ja, also wir müssen das so machen, nicht wahr? Wir können die Frage stellen bei dem, ich stelle sie vor, bei den Franzosen, was beabsichtigen Sie mit Ihren Vorträgen, nicht? Dann kann der 4 Minuten, der hat so eine ganz sachliche, aber ganz aufweichende Art zu reden, der Mann, großartig, nicht? Ganz langsam und regungslos, aber jedes Wort wie Nagel ins Gehirn oder ins Herz. Und dann sollte ich die Frage bekommen, Sie sind Pfarrer im Ruhrgebiet, das ist doch sehr schwierig, können Sie nicht irgendein typisches Erlebnis erzählen? Und dann habe ich 4 Minuten für ein typisches Erlebnis, nicht? Und dann geht das so rein, das ist sehr interessant, man geht dann durch so einen Vorraum, wo der mit seinen Apparaten hantiert, in so einen richtigen Glaskasten, wo keine Fliege mehr summt und nichts. Sitzen wir um ein Mikrofon in der Mitte, nicht? Der Glaskasten, mit dem man draußen winken können. Und dann schließt er zu, wir hören die 3 Takte Musik, und dann winkt er durch die Glasscheibe, loslegen, nicht? Und dann fängt der Reporter an, wir haben hier den deutschen Pfarrer Wilhelm Busch aus Essen, aber französisch, nicht wahr, den Pfarrer aus Lyon, er wechselt zwischen Sprachen, das gerade so bezaubernd ist, Herr Pfarrer Casalis aus Straßburg wird also ein Gespräch führen, nicht? Pfarrer Casalis fängt französisch an mit dem Lyoner, der spricht französisch, dann geht es an mich hin, und nach 10 Minuten winken wir und er stellt ab und Wir können zum ersten Mal wieder husten und... Wissen Sie, daneben ist ja, ich habe noch zwei Minuten, lass mich noch zwei Minuten, daneben ist natürlich das unerhörte Erlebnis Straßburgs und des Elsass. Wissen Sie, diese wundervolle Münster, das gehört einfach zum Überwältigendsten, wenn man vom Gutenberg hier Platz herkommt, da muss man herkommen, einmal eine kleine Gasse und am Ende der Gasse steht wie eine Felsmauer das Münster. Wie der Kölner Dom ist freigelegt, dass für sich das den Dom von weitem sehen können. Aber in Straßburg steht so, wie es Mittelalter es hatte, diese Riesenkirche, diese gerade überspitzte Gotik noch mitten in engen Gässchen drin. Und sie prallen förmlich drauf und spüren, mit welcher Wucht das einfach gedacht ist, nicht da, dieses Münster, diese wundervolle Rosette im Eingang, all die Herrlichkeiten. Aber wissen Sie, dann viele alte Kirchen und damit möchte ich schließen, aber wir fuhren nach Colmar, nicht, um Isamaltar zu sehen oder auf so eine Akademie, die sie gebaut haben, auf dem Liebfrauenberg, am Fuß der Vogesen, auf so einer Höhe. Und da traf ich einen jungen Pfarrer, der mich mal besucht hat, nicht, und sagte, es war sehr schwer zu ihnen vorzudringen. Sie hatten ihren freien Donnerstag und ihre Frau hat wie ein Löwe sie verteidigt. Ich sage, erinnere mich, aber ich bin doch erschienen, nicht. Das war furchtbar nett. Und diese wundervollen Liebfrauenberg mit dem weiten Blick ins Land. Aber ich wurde froh in unserem Saal, damit will ich schließen. Da war ein junger Pfarrer, leitete mich eines Abends ein und sagte, ich bin Pfarrer der Thomaskirche, wollen Sie Thomaskirche nicht besichtigen? Doch, sage ich, da habe ich viel von gehört. Eine Kirche aus dem 14. Jahrhundert. Die ist berühmt durch ein Grabdenkmal von Moritz von Sachsen. Ein geradezu fantastisches Denkmal. Und da kam also der Küster, ein köstlicher Kerl, der bei der Evangelisation war, ein sehr gebildeter Mann, der kaum Deutsch konnte, Französisch sprach und mir dann so beiläufig ins Ohr flüsterte, wir haben auch Mumien, wollen Sie unsere Mumien sehen? Ich sage, haben Sie Mumien? Wir haben auch Mumien laufen rum, aber da sagt er, unsere Mumien sind in der Sakristei. In der Sakristei haben Sie Mumien. Ich sage, zeigen Sie mal. Da gehen wir in die Sakristei, ein wundervoller kleiner großer Kapellenraum. Und da ist er tatsächlich in einem Glas, richtig, sag ich, mit Glasdeckel, liegt also so irgend so ein Kavalier aus dem 30-jährigen Krieg, mit Lederstulpen und Handschuhen, vollständig, nur so ein bisschen lederartiges Gesicht. Das war irgend so ein Grab sowieso, den haben sie einbalsamiert, weil er in seine Erbgüter überführt werden sollte und die waren inzwischen auch zerstört. Und dann haben sie den Sarg hier abgestellt und seit 400 Jahren oder 400, steht der nun da. Und da haben sie gleich noch einen Sarg von einem kleinen altbalsamierten Mädchen dazugestellt, der 300 Jahre alt ist. Und da habe ich, ich war dann draußen, das schöne alte Kirche mit den bunten Glasfenstern und das Grabmann Moritz von Sachsen. Und da hatte ich das Gefühl, Kinder, wenn ich in der Sakristei wäre, wo die Leichen einfach so liegen und aus dem Boden riecht es raus, nicht? Also. Und da wurde ich froh an unserem Sarg. Es ist für einen, ich sagte dem Pfarrer, es muss für Sie, bei der Schönheit dieses Raumes sehr schwer sein, deutlich zu machen, dass Evangelium nicht eine museale Angelegenheit ist. Das Ganze ist ja ein Museum. Das besichtigt man. Grabmäler, Mumien, Glasack. Sie müssen ja auch nicht in den Ruck tun, bis die Leute klar machen, Moment mal, frische Luft rein, das Evangelium wird uns ja 1960. Sehen Sie, Sorge habe ich nicht in unserem Saal hier. Und ich bin doch sehr froh geworden, dass ich keine Sakristei, ich habe gar keine Sakristei, aber lieber keine wie eine mit Mumien drin.